Dieser Techno-Utopismus läuft ja im Grunde genommen darauf hinaus, im Hier und Jetzt einfach Stillstand zu erzeugen. Wenn wir alle sagen würden, der Präsident ist der Vater des Volkes, würden wir sagen, boah, das ist jetzt ein bisschen gruselig. Aber wenn man sagt, der Präsident ist der CEO des Volkes, merken Leute das nicht so.
Transit Talk, der Podcast des Instituts Solidarische Moderne.
Hallo und herzlich willkommen zum Transit Talk, dem Podcast des Instituts Solidarische Moderne. Hier sprechen wir einmal im Monat über die strategischen Fragen der gesellschaftlichen Linken. Ich bin Valentin Issen, Vorstand im ISM und für heute euer Host. Sonst beschäftigen wir uns im Transit Talk ja meistens mit den politischen Ideen von links. Und heute wollten wir aber mal genau das Gegenteil machen und gemeinsam in den Ideenhimmel der politischen Rechten schauen. Aktuell erleben wir, wie rechte Milliardäre immer mehr an Einfluss gewinnen und gerade das Silicon Valley wird im Moment immer mehr zu einem Ort rechter Ideologie. Dark Enlightenment ist nur eins der Stichworte, wenn es um die Protagonisten dieses Rechtsrucks wie Peter Thiel, Elon Musk oder Tech-Ideologen wie Curtis Jarvin geht. Ich habe heute Adrian Daub von der Universität Stanford eingeladen, um mit ihm im Transit-Talk über die Ideen des Silicon Valley zu diskutieren. Ich will verstehen, wie Musk, Thiel und Sam Altman ticken und was sie antreibt. Adrian lehrt in Stanford Literaturwissenschaften und Germanistik und hat das Buch »Was das Valley Denken nennt« geschrieben, in dem er die Ideengeschichte der Tech-Konzerne analysiert. Hallo Adrian, willkommen im Transit Talk.
Hallo.
Ja, vielleicht starten wir einfach mal persönlich. Du wohnst ja in San Francisco und lehrst in Stanford. Das ist ja so ein bisschen die Elite-Universität des Silicon Valley. Viele der Tech-Gründer haben dort studiert, von Peter Thiel, Sam Altman von OpenAI und auch Elon Musk hat da mal seinen PhD angefangen und dann abgebrochen. Wie würdest du denn so das Verhältnis zwischen Stanford und dem Silicon Valley aktuell beschreiben?
Ich denke eher konfliktbeladen. Also es gab mal den Moment, an dem die Uni und Silicon Valley so an einem Strang zogen und ich habe so den Eindruck, das ist vorbei. Das liegt daran, dass eben viele der ganz prominenten Silicon Valley Leute stark nach rechts gedriftet sind, was, sag ich mal, das Verhältnis zur Uni schwer macht. Aber es ist vor allem auch die Tatsache, dass sie, sag ich mal, eine Bewegung unterstützen, die die Uni ja selber kaputt machen möchte. Das ist schwierig.
In deinem Buch beschreibst du ja auch, wie viele der grundlegenden Ideen und auch vielleicht so das Selbstverständnis im Silicon Valley eigentlich auch noch so zurückgehen auf die Zeit der Gegenkultur, der Hippies. Das, was du da jetzt heute beschreibst, klingt ja sehr anders. Könntest du vielleicht mal so erzählen, gibt es da noch so einen Kern Counterculture im Denken des Silicon Valley?
Was es gibt, ist natürlich diesen Revolutionsgeist, diese Disruption, die sich ja auch ein Stück weit, sag ich mal, aus dem Anti-Establishment-mäßigen der Gegenkultur speist. Nur, dass eben zumindest die ganz oben stehen in diesen Unternehmen, mittlerweile halt sich irgendwie selber eingeredet haben, dass das Establishment eigentlich afroamerikanische Personen am Arbeitsplatz sind und dass die Tatsache, dass sie entscheiden, wer der nächste Präsident ist, dass das im Grunde genommen immer noch Anti-Establishment sei, das ist so das Einzige, wo das noch überlebt.
Du hattest ja jetzt gerade schon das große Stichwort genannt, was viele ja auch natürlich verbinden mit dem Silicon Valley, die Disruption. Beim Lesen von deinem Buch fand ich es ganz interessant, nochmal so nachgezeichnet zu bekommen, dass es ja eine recht überraschende Ideengeschichte dahinter eigentlich steht. Also du schreibst, wie die Idee der Disruption ja letztendlich bis auf Marx und Engels zurückgeht und dann irgendwie so ein paar Wendungen genommen hat, bis sie heute eben steht für diesen Hyperkapitalismus des Silicon Valleys. Magst du das nochmal erzählen, was da eigentlich genau dahinter steht und was da vielleicht ja auch so die ja unvorhergesehenen Wendungen in diesem Begriff sind?
Ja, also der Begriff kommt ursprünglich aus dem Kommunistischen Manifest, nicht? Aber wird, denke ich, in Silicon Valley vor allem benutzt in dem Sinn, in dem ihn Joseph Schumpeter verwendet hat. Und die Idee ist, dass der Kapitalismus ein Umwerfen von allem, ja, einem Daseinenden darstellt und dass das auch irgendwie nicht zu verhindern ist. Ne? Schumpeter zog daraus die Lehre, dass irgendeine Form von Staatssozialismus wahrscheinlich kommen wird. Die Menschen werden danach verlangen. Das fiel weg, als der Begriff in den 80er Jahren, vor allem, glaube ich, in der Finanzindustrie sehr, sehr breit rezipiert wurde, nicht? Da ist dann die Vorstellung, dass man die Verhältnisse durcheinander wirbelt, dass das angeblich an sich was Gutes sei und dass sozusagen Versuche, dem entgegenzutreten, illegitim sind. Da meinte Schumpeter nicht. Schumpeter meinte, dem muss man entgegentreten, weil sonst kommen die Kommunisten. Und insofern hat man einfach gesagt, ja, das ist jetzt was Gutes. Alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. In der Investorenklasse war es, glaube ich, so, dass der Investor sich auf sehr seltsame Weise selbst ausnahm vom Disruptionsgeschehen. Und das hat sich, glaube ich, auch stark in Silicon Valley ausgewirkt. Das heißt, Disruption ist immer schön, wenn man es anderen antun kann, immer scheiße, wenn es einem selber passiert, ne? Und die politischen Aktivitäten dieser Unternehmen liefen im Grunde genommen von Anfang an darauf hinaus, dass Disruption bisher nur für die anderen da sein sollte, ne? Wenn man sich anguckt, mit welcher Furie der Zerstörung Elon Musk an Twitter rangegangen ist, nachdem er das übernommen hatte. Und wenn man sich dann anguckt, wie er Klagen androht und irgendwie larmoyant an die Presse tritt, weil irgendwelche Werbekunden keine Werbung mehr bei ihm schalten wollen, dann ist genau diese Dynamik im Spiel, ne? Weil er will sozusagen, er denkt, ja klar, ich kann ja sehr gut, wenn ich Sachen durcheinander wirble, aber es geht ihm darum, dass er das tut. Wenn andere sein Geschäft durcheinander wirbeln und versuchen, ihm entgegenzutreten, dann ist das illegitim und dann will er das abgewürgt wissen. Ne, das ist auffällig. Die haben diese hyperlibertären Allüren dieses Begriffs, dass man sagt, ja, das muss man einfach alles mal machen lassen. So funktioniert Innovation, Leute. Ne, das trifft ganz, ganz, ganz schnell an ganz wichtige Grenzen, wenn es einen selber tangiert. Und das ist sehr wichtig, dass, glaube ich, dieser Rechtsruck Silicon Valley sich tatsächlich in einer Situation vollzieht, in der die Disruptoren von einst eben Disruptionsziele geworden sind. Ne? Ich wohne in San Francisco. Hier haben Uber und Lyft damals die Gesamt-Taxi-Landschaft einfach kaputt gemacht. Und es hieß immer, das muss man aushalten, das ist Innovation, war es nicht. Es war im Grunde genommen nur, dass man Gewerkschaften ausgeschaltet hatte. Naja, jetzt verschwinden Uber und Lyft von der Fläche, weil hier mittlerweile also selbstfahrende Autos längst den Markt übernommen haben. Wenn ich aus dem Fenster schaue, jetzt würde ich sagen, ist jedes 10. ein Uber oder Lyft und jedes 4. oder 5. ist Waymo, also die Google-Tochter, die bisher die einzige ist mit einer großen Lizenz für San Francisco für autonomes Fahren. Und das natürlich ist ein Roboter immer noch billiger als selbst der ausgebeutetste Mensch. Und die Disruption frisst ihre Kinder, könnte man mit Büchner sagen.
Das ist ja interessant. Würdest du dann sagen, dass es so eine Art neues Bündnis ist zwischen Kapital und Konsument letztendlich gegen die ArbeiterInnen?
Im Grunde genommen war die Rechnung, glaube ich, die. Roboterautos sind bisher noch teurer. Uber und Lyft mussten natürlich mehr an Personalkosten zahlen. Aber wenn ein übernächtigter Fahrer irgendwann mal jemanden umgefahren hat, war das nicht das Problem von Uber Lyft. Das war das Problem von irgendeinem armen Einwanderer, der sich das Kleingedruckte mal hätte genauer anschauen sollen. Ne? Ich glaube, es ist eine Umlagerung von Risiko und es wird einhergehen, nehme ich mal an, mit einer massiven Beeinflussung und einer massiven Unterwanderung von Regulierung. Es wird nicht so sein können, dass man Google verklagen kann dafür, dass einem ein Waymo über den Fuß gefahren ist. Das kann nur kurz oder lang nicht deren Wunsch sein, nicht deren Strategie sein, sonst ist das, glaube ich, sehr, sehr teuer. Und ich glaube, es ist Kapital all the way down, würde ich sagen. Das sind zwei verschiedene Wetten, die zwei verschiedene Gruppen von Kapitalisten eben gemacht haben, eingegangen sind. Und die Frage ist, ja, wer Recht behält, ob in den USA die finanziellen Risiken, die sich durch das Rechtssystem ergeben, oder die Kosten, die sich durch die noch existierende Tarifpolitik ergeben, ob das möglicherweise, also Tarif jetzt im Sinne von Tarif, ob, ja, oder ob die Personalkosten eben entscheidend sind, ne? Oder ob die weiter hochgehalten werden können, oder ob man das eben daran, an der Stellschraube ein bisschen spielen kann. Also es sind im Grunde genommen zwei Gruppen von Kapitalisten, die diese Fragen für sich anders beantwortet haben und die jetzt, und wir sind da Zaungäste. Wir sind in keiner Allianz mehr als Konsumenten. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig zu betonen. Amazon, aber auch Disney und so weiter, das ist denen doch wurscht. Wir sind nur noch wichtig für unsere Kreditkarten und unsere Sozialversicherungsnummern, für die. Und wir waren bis vor kurzem noch wichtig für die als Wähler, weil möglicherweise ja irgendeine Proposition oder sowas in Kalifornien durchgepeitscht hätte werden können. Aber da würde ich mir, wenn ich die wäre, jetzt auch keine Sorgen mehr machen.
Das heißt, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen rauszoomen und nochmal zurückgehen zu Marx und Engels, die haben sich ja letztendlich eigentlich noch bei dem Gedanken an Disruption so ein bisschen die Hände gerieben und haben gesagt, ja, all that is solid melts into dust und gesagt, naja, am Ende werden die Produktivitätskräfte sich ja letztendlich selbst überholen und wir müssen durch diesen Akzelerationismus einmal durchgehen, um dann am Ende im Arbeiter- und Bauernstaat anzukommen. Schumpeter hat das Ganze dann nochmal so ein bisschen sozialismuskritisch gewendet, aber hat ja letztendlich auch gesagt, die kreative Zerstörung führt immer wieder dazu, dass das Bestehende praktisch verworfen wird. Und bei ihm war ja eher so ein bisschen die Sorge, dass die Menschen irgendwann so angepisst sind von dieser ständigen Innovation und dieser Disruption, dass sie halt sagen, wir haben keine Lust mehr auf den Kapitalismus, wir wollen den Sozialismus. Und jetzt hast du ja beschrieben, dass das, was vom Silicon Valley ausgeht und ja letztendlich die ganze Welt ein Stück weit auch mitprägt, dann schon zu so einer Art Sozialismus, aber mit einem sehr wichtigen Vorsatz praktisch führt, nämlich zu so einer Art nationalem Sozialismus, den man jetzt auch sehen kann in diesem Bündnis zwischen den Mächtigen des Valleys mit Donald Trump. Würdest du sagen, so kann man praktisch den großen Bogen spannen?
Ja, genau. Marx und Engels dachten ja, irgendwann werden die Eliten davon erfasst und Schumpeter meinte das auch. Nicht? Also irgendwann werden die Eliten von diesem Sog erfasst und können sich nicht mehr halten. Die Eliten müssen dann entweder, das dachte Schumpeter, sozusagen den Massen irgendwas geben und irgendwelche Versprechungen machen und irgendwie eine Veränderung herbeiführen. Oder, also dachten Marx und Engels, die werden einfach weggeschwemmt von dem Sog der Ereignisse, die sie selber entfesselt haben. Und was wir jetzt sehen, ist, dass das glauben vielleicht einige im Silicon Valley auch, aber sie versuchen eben zu gucken, ob sie im Sattel bleiben können. Nicht? Also die Frage ist, wie können wir so eine Mechanik auslösen und gleichzeitig eben nicht von ihr tangiert werden? Ne? Sie ist legitim, wenn sie anderen passiert, sie ist illegitim und muss verhindert werden und wenn sie uns passiert. Ne?
Also ich erinnere mich noch gut an die Zeit, wo man über die Technologien des Silicon Valley, auch gerade über Facebook in den ersten Jahren, ja noch so in ganz anderen Tönen gesprochen hat und man das Gefühl hat, das wird die Gesellschaft irgendwie enthierarchisieren, wird sie demokratischer machen. Es gab ja sogar so die Schlagworte der Facebook-Revolution im arabischen Frühling, also ganz stark so eine Graswurzelerzählung. War das alles einfach nur Schall und Rauch und so eine Art PR-Strategie, die überdecken sollte, was eigentlich praktisch schon damals im Kern Teil des Projekts war? Oder würdest du eher sagen, die Ideen von damals sind jetzt pervertiert, haben sich vielleicht auch verändert, da ist Neues dazugekommen. Wie blickst du auf diesen Wandel?
Ich muss sagen, ich würde eher zu ersterer Beschreibung tendieren, zu sagen, da hat sich nicht viel verändert. Natürlich können die Menschen eine Plattform, die mit einer bestimmten Intention geschaffen ist, für andere Sachen kapern. Und das ist natürlich toll, dass das manchmal geht für gute Sachen. Andererseits ist auffällig, dass Facebook ja sehr stark damals diese Wahrnehmung auch gelenkt hat. Und man hat sie damals gelenkt, weil man eben wusste, dass die Reise wahrscheinlich wo ganz anders hingeht. Das war ihnen schon irgendwie klar. Oder wie das neue Buch über die Hintergründe bei Facebook nahelegt. Da hat man so das Gefühl, dass Mark Zuckerberg sich einfach überhaupt keine Gedanken dazu gemacht hat. Und das waren irgendwie verschiedene Einflüsterer, die sozusagen ihm sagen mussten, also das ist wahrscheinlich die politische Dimension. Der wollte wirklich einfach ein Produkt schaffen und Geld verdienen. Und die Tatsache, dass was er da tat, politisch sei, hat ihn erstmal ein bisschen fertig gemacht. Aber es war schon immer angelegt, dass natürlich der Egalitarismus ein bisschen ein vorgeschobener war. Denn es war ja ein Egalitarismus, indem die Plattform einerseits alles andere als neutral war, aber andererseits von ihren eigenen Regeln ausgenommen war. Das heißt, wie Peter Thiel uns sicherlich informieren würde, klingt das schon ein bisschen nach dem Souveränitätsprinzip eines Carl Schmitt. Der Souverän ist der, der über den Ausnahmezustand entscheidet. Und das waren diese Plattformen immer. Es heißt zweierlei. Einerseits hieß es, dass es mit dem wahren Egalitarismus nie sehr weit her war auf diesen Plattformen. Ich benutze dafür manchmal die Metapher des Feudalen, nicht? Also der Feudalherr und dann unter dem Feudalherr sind alle gleich. Medievisten sagen mir immer, dass so hat Feudalismus nicht funktioniert, bitte hör auf, aber ich habe keine andere Metapher dafür. Also mit Sternchen sozusagen denken. Es tut mir leid, liebe Medievisten, aber es ist, liebe MedievistInnen. Aber das Zweite war eben, dass ganz klar war, dass entweder politische Macht, insbesondere auf der Rechten, nach diesen Plattformen greifen musste oder einfach mit ihnen fusionieren musste. Das kann nicht unkontrolliert als Gegenmacht sozusagen im Raume stehen.
Und also wir haben ja jetzt schon über die Disruption gesprochen als so ein wichtiger Hintergrund des Denkens im Silicon Valley. Und du hattest jetzt aber noch ein weiteres Schlagwort genannt, dieser, ja, so eine bestimmte Form von Egalitarismus, der irgendwie ja schon auch sehr anders ist als so dieser Link-Egalitarismus, die Idee einfach von Gleichheit unter Gleichen, sondern es ist ja eigentlich so eine Art, ja, sehr libertäres Verständnis vom Individuum, das sich durchsetzt gegen eine feindliche Welt. Und das Individuum ist halt nicht ein Individuum unter Individuen, sondern es ist man immer selbst, ja. Letztendlich. Da ist ja auch noch so ein wichtiger Bezugspunkt die Schriftstellerin Ayn Rand. Für unsere HörerInnen, die noch nie was von Ayn Rand gehört haben, warum ist sie denn so zentral für das, ja, für die Libertären im Valley?
Ja, Ayn Rand ist eine Schriftstellerin, die nach der Russischen Revolution aus Russland in die USA emigriert ist. Ihre Bücher aus den, ja, 30er und 40er Jahren waren damals eher mittelmäßig erfolgreich und dann in den 40er Jahren ein Riesenerfolg. Insbesondere The Fountainhead und Atlas Shrugged wurden früh verfilmt und haben sehr, sehr früh Anhänger gefunden. Vor allem unter einer Business-Elite, die sich am New Deal von FDR störte. Und fusionierte dann irgendwie auch so mit Antikommunismus. Und war, wie du sagst, so eine Art libertärer Bibel. Ein Grund ihres Einflusses, den ich im Buch, auf den ich im Buch verweise, ist, dass Ayn Rand im Normalfall keine philosophischen Bücher geschrieben hat, sondern eben philosophische Romane. Und dass die ganz gezielt und ganz gezielt unter jungen Leuten gestreut wurden. Und viele der ProtagonistInnen der verschiedenen Revolutionen im Silicon Valley haben Ayn Rand in einer sehr formativen Phase gelesen. Das ist also so eine Art Denken, die man übernimmt, weil das irgendwie so das Buch war, das einen mit 14 oder 15 oder 16 so richtig, mitgerissen hat, nicht?
Hermann Hesse der USA.
Genau. Was Hermann Hesse für gegenkulturelle Linke 1965 oder 68 war, das wäre Ayn Rand eben schon seit Jahrzehnten für, ja, junge Menschen, die sich unkonform gebärden möchten, aber gleichzeitig doch an den herrschenden Verhältnissen nichts rütteln möchten, nicht? Ayn Rand ist einerseits eine Antikollektivistin und Hyperindividualistin, die mag keine Gewerkschaft, sie mag die Presse nicht, sie mag keine politischen Parteien und so weiter und so weiter. Gleichzeitig spielen ihre Bücher, ohne das jemals irgendwie zu thematisieren, in relativ hierarchisch strukturierten Firmenstrukturen, die sie für relativ legitim zu halten scheint. Das heißt, es ist nicht irgendwie so, dass die Leute alle irgendwie im Dschungel leben und nur irgendwie Robinson Crusoe spielen. Nein, es gibt gewisse Hierarchien, die in Rands Büchern durchaus Berechtigung haben. Nur es ist halt, wie du sagst, dass das Erzähler-Ich sozusagen ganz oben steht. Es sind industrielle Helden, die beschließen, in einem Roman zum Beispiel in einen Streik zu treten, weil sie jetzt aufhören, ihr Genie den Menschen umsonst zur Verfügung zu stellen, dadurch, dass sie, ja, Milliarden verdienen, wer weiß. Ist ein etwas seltsames Weltbild. Aber wichtig dabei ist eben, dass der Rand'sche Libertarismus einerseits eben, ja, von einem Hyperatomismus auszugehen scheint, nicht? Das Individuum. Dass sie aber andererseits eindeutig der Meinung ist, dass gewisse Menschen natürlich, auf ganz natürlicher Basis, die Elite einer Gesellschaft stellen werden. Und dass du, lieber Leser, ganz, ganz spezifisch du, natürlich automatisch zu dieser Elite gehören würdest, wenn man ihre Welt sozusagen umsetzen wollte. Und dass eine Truppe Nerds, die sowas mit 16 lesen und dann mit 23 Milliardäre sind, dass die sich möglicherweise in dieser Beschreibung wiedererkennen, ist vielleicht nicht ganz frappierend. Es ist ein Gleichheitsdenken, das andererseits mit ganz knallharten, natürlichen Hierarchien operiert. Und das sind Hierarchien, die um Gender sich strukturieren, um Race sich strukturieren, um Einkommen, um soziale Herkunft, um die Art von Arbeit, die man tut, nicht? Ob das überhaupt als Arbeit wahrgenommen wird. Das heißt, Es kann alles sehr, sehr antihierarchisch klingen, ist aber im Grunde genommen ein antihierarchisches Denken nur, wenn es mit Hierarchien befasst ist, die es selber als illegitim begreift. Und das wäre eben, wieso kann diese Gewerkschaft uns sagen, wie man sicher eine Autowerkstatt betreiben soll? Wieso kann uns dieser Politiker sagen, dass dieses Gift nicht in diesen Fluss gehört? Wie kommt diese Presse dazu zu sagen, dass unsere Autos auseinanderfallen, nur weil sie auseinanderfallen, nicht? Während andere Dominanzverhältnisse absolut natürlich legitim sind.
Das heißt, wenn ich jetzt einfach ein paar Millionen geerbt habe und damit ganz gute Startbedingungen, um vielleicht an eine Top-Uni in den USA zu gehen und auch noch Leute kenne, die in mein Startup investieren, dann ist es nicht aufgrund von struktureller Ungerechtigkeit mir so zugefallen, sondern natürlich, weil ich das irgendwie auch verdient habe und natürlich großartig bin und diese Vorteile letztendlich auch meiner Großartigkeit gegenüber anderen einfach nur Ausdruck verleihen.
Genau. Dein Geld verdienst du bist ein Maker. Die anderen verdienen ihr Geld nicht, das sind Taker. Das war jetzt nicht ein Rant, das war Paul Ryan, aber das ist genau dieselbe Denke.
Mhm. Ja, spannend. Wir sind ja jetzt schon ziemlich weit zurückgegangen, letztendlich bis zu Marx. Jetzt sind wir bei Rand gelandet und jetzt wäre es, glaube ich, mal an der Zeit, vielleicht noch mal ein bisschen schnell vorzuspulen und einfach direkt in die Gegenwart zu gehen. Wer sind denn jetzt so die zentralen Denker im Silicon Valley und was sind vielleicht auch so die zentralen Ideen, die sie ausmachen? Viele unserer HörerInnen haben ja wahrscheinlich auch den Podcast über Peter Thiel gehört, wo so ein bisschen die These war, er ist einer der Architekten jetzt auch hinter diesem Rechtsruck im Silicon Valley. Du wurdest da ja auch interviewt in dem Podcast. Auch es wurde viel über Elon Musk geschrieben in letzter Zeit. Auch seit diesem Twitter-Takeover war der ja so sehr im Fokus, jetzt auch in der deutschen Presse. Es gibt ja aber auch noch ein paar weitere Denker, die vielleicht weniger so sichtbar sind und die so bekannt sind. Du hattest jetzt beispielsweise gerade ja auch schon davon gesprochen, dass so diese hierarchische Firmenstruktur, in der CEO letztendlich die Marschrichtung vorgibt und das überhaupt kein Problem ist, für die Libertären, das ist ja auch so eine wichtige Idee für beispielsweise einen der Denker aktuell, Curtis Jarvin, der ja so ein bisschen die Idee geprägt hat, dass die Demokratie eigentlich ausgedient hat und dass die USA vor allem stattdessen setzen sollten auf eine CEO-led Democracy. Was hat es denn mit solchen Ideen auf sich?
Ja, da muss man jetzt in doppelter Hinsicht vorsichtig sein. Also das ist nicht die Denke Silicon Valleys, das ist die Denke einer ganz bestimmten Schicht von CEOs. Selbst CEOs in Silicon Valley teilen dieses nicht. Aber das Wichtige ist, dass durch den Vizepräsidenten J.D. Vance, dessen erster Job war, dass er mit Peter Thiel zusammengearbeitet hat, durch den ist das sozusagen jetzt zur offiziellen Philosophie der Regierung geworden. Das heißt, es ist nicht die Denke Silicon Valleys, aber es ist die Denke Silicon Valleys, die derzeit in Washington Einfluss hat, nicht? Und die zweite ist einfach, ich würde weder Jarvin noch Thiel als Denker bezeichnen. Also das täte Schumpeter und selbst Rand Unrecht. Ja, aber das ist genau die Denke. Also das wären so Leute wie Jarvin. Also das ist der Blogger Mensch ist Moldbug. Betreibt auch irgendein Startup, das von Peter Thiel und Mark Andreessen irgendwie unterstützt wird. Das wäre Blake Masters, der mit Thiel zusammen dieses Buch über Startups geschrieben hat. Und der jetzt irgendwie ständig für ohne Erfolg für irgendwelche Senatssitze kandidiert und irgendwie krudes Zeug verbreitet, auch dadurch, dass Peter Thiel ihm das alles bezahlt. Das wäre genau Elon Musk, der sehr stark und sehr klar eben von Thiel und von Musk und, sag ich mal, der ehemaligen Alt-Right auch radikalisiert wurde. Es läuft im Grunde genommen auf einen Monarchismus heraus mit hyperkapitalistischen Anstrichen. Das heißt, es läuft hinaus auf die Vorstellung das Führerprinzip auf einen CEO übertragen. Ne? Und das hat in den USA auch eine ziemlich lange Tradition, dass man sagt, Government should be run like a business. Und die Leute haben da irgendwie haben sich das angehört, haben genickt und haben nicht überlegt, ja Moment, oder nicht kritisch nachgefragt, ja Moment, Firmenstrukturen sind aber nicht demokratisch, Firmenstrukturen sind autoritaristisch. Wollen Sie nicht einfach sagen, wir brauchen einen Führer? Na, aber sie suchen sich eben ein Bild aus der Privatwirtschaft, um das plausibel zu machen. Na, wenn wir alle sagen würden, der Präsident ist der Vater des Volkes, würden wir sagen, boah, das ist jetzt als Metapher ein bisschen gruselig. Aber anscheinend, wenn man sagt, der Präsident ist der CEO des Volkes, merken die Leute das nicht so. Aber genau, es läuft darauf hinaus. Wie würde man Jarvin beschreiben? Glaubt, und das da deckt es sich sehr stark mit Rand, dass es eine natürliche Hierarchie gibt, dass eine ja, Verschwörung ist zu viel gesagt, aber ein Kartell, ein Meinungskartell, würde man vielleicht auf Deutsch sagen, diese natürliche Hierarchie unterdrückt. Es wäre also die hohe Politik und die Universitäten. Und die müssen kaputt gemacht werden jetzt, was ja genau gerade passiert übrigens. Und die Elite, die derzeitige Elite ist eben keine echte Elite, die muss kaputt gemacht werden. Und zwar sehr, sehr schnell, damit sozusagen die Gesellschaft auf eine neue Basis gestellt werden kann. Und die wäre eben die eines CEO-Führers, der sozusagen die echte Elite an die Macht führen kann. Ich glaube, er stellt sich das so ein bisschen nach chinesischem Staatskommunismus vor, also so Deng Xiaoping-mäßig. Ein Libertarismus, der im Grunde genommen nur noch die Märkte frei behält und nichts anderes. Also das sozusagen die Politik ist das Allerunfreiste im ganzen System. Und das Individuum kann eigentlich nur noch in und durch die Wirtschaft an der Gesellschaft frei teilhaben.
Mhm. Ja, ich fände es irgendwie ganz interessant, jetzt bei Curtis Jarvin, das ist ja so eine seltsame Figur, also irgendwie... Er hat halt so einen Blog geschrieben. Er war irgendwie unter dem Pseudonym, wie du das gerade schon gesagt hast. Wie hieß er nochmal?
Mencius Moldbug.
Mencius Moldbug.
Mencius Moldbug. Es spielt an auf Goldbug, nicht? Und Mencius, den chinesischen Philosophen.
Ja, hat unter diesem Pseudonym Mencius Moldbug viel auch auf 4chan geschrieben. Ich glaube, auf ihn geht letztendlich auch dieser Begriff des Red Pilling zurück. Also das in Anspielung auf die Matrix-Leute, die so eine Wahrheitspille schlucken von rechten Influencern, dann die ganze Welt anders wahrnehmen und sehen, wie sie wirklich ist. Sie sind dann nicht mehr gebrainwashed durch die woken Eliten, sondern sehen, wie in Wirklichkeit das Individuum unterjocht wird letztendlich. Und der war aber bis vor kurzem, also bis vor vielleicht so 4 Jahren, ja wirklich auch noch sehr, sehr nischig und ist dann jetzt erst mit jetzt der Wahl Donald Trumps oder Trump 2 einer der wichtigen Einflüsterer der neuen Regierung in Washington. Und gleichzeitig hast du ja auch schon gesagt, Adrian, die Frage, ob man das jetzt wirklich als Denker bezeichnen kann, ist irgendwie, ja, so ein bisschen,
ja.
bisschen offen. Also es ist irgendwie, ein Stück weit greift er sich irgendwie ganz viel Versatzstücke, vielleicht zum Teil auch so von Gramsci mit dieser Idee der Kathedrale, dass letztendlich so die kulturellen, also dass es die Culture Wars braucht, um politische Macht zu bekommen, dass die Exekutivmacht allein letztendlich nicht vorgibt, wo es lang geht, sondern dass da so eine Form von, in der rechten Ausführung dann Deep State letztendlich die Geschicke lenkt. Können wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr reingehen in so dieses, in die Kathedrale von Curtis Jarvin? Was ist da so drin?
Also einerseits ist ein gerüttelt Maß Carl Schmitt dabei, nicht? Also die Vorstellung einer Exekutive, die eben ihre Macht nicht mit Zivilgesellschaft oder anderen Machtzentren teilen soll. Man könnte auch sagen, das ist so ein bisschen, glaube ich, die Professional Managerial Class manchmal. Also er klaut auch, wie du sagst, mit Gramsci und anderen, auch manchmal bei den Linken solche Sachen. Ne, also es geht darum, sozusagen, es ist gegen politische Korrektheit, es ist gegen, ja, Wokeness und so weiter, bevor das Wort Wokeness überhaupt existierte. Und es läuft eben hinaus auf eine Neuordnung der Gesellschaft, die ganz stark antidemokratisch ist. Also, das ist das, wo er über seine Quellen hinausgeht, nicht? Also, er ist gegen das Frauenwahlrecht zum Beispiel, ja, und Peter Thiel ja eigentlich auch. Also von Peter Thiel gibt es die Aussage, dass das Frauenwahlrecht und die Expansion des Sozialstaates eben verursacht habe und dass es deswegen eigentlich zurückgerollt gehört, damit man den Sozialstaat auf ein Minimum zurückkürzen kann. Ne? Und da zeigt sich eben ein Libertarismus, der sehr schnell auf eine Beschneidung von Freiheiten von anderen hinausläuft.
Es ist ja irgendwie auch gar nicht so leicht. Also wenn man sich mit diesen Ideen auseinandersetzt, dann hat man irgendwie das Gefühl, wir müssen es jetzt machen, wir müssen da jetzt auch drüber reden, weil die sind so mächtig geworden auf einmal. Aber gleichzeitig so als Ideen und als politische Philosophie sind sie irgendwie auch fast so ein bisschen lächerlich zum Teil. Also man will irgendwie zum Teil auch den Kopf schütteln, weil es ist krudes Zeug, es ist zum Teil aber auch total inkonsistentes Zeug. Es gibt dann zum Teil eben auch so diese seltsamen Obsessionen, sei es jetzt mit Longevity oder irgendwie zum Mars fliegen, wo man auch so denkt, grow the fuck up irgendwie. Also what's wrong with you? Wie geht es dir, wenn du praktisch dich so ja auch von Berufswegen damit viel beschäftigst?
Genau so, nicht? Also es ist genau richtig. Ich benutze immer, ich weiß nicht, ob die Metapher im Deutschen so gut funktioniert. Ich denke immer an LARPing, ne? Es sind genauso wie beim LARPing Leute, also Live-Action-Roleplaying, Leute mit irgendwelchen Gummischwertern und Schaumstoffschildern sich bewaffnet eben durch irgendeinen Landschaftspark stromern und sich gegenseitig Zaubersprüche an den Kopf werfen. Genauso spielen diese Männer Politik. Sie sind alle relativ reich, sie sind alle angekommen in ihrem Leben an einem Punkt, wo sie im Grunde genommen sich um nichts mehr Sorgen machen. Sie hängen ab in irgendwelchen Chats oder in irgendwelchen Chatgruppen und fantasieren so vor sich hin. Das merkt man ihnen schon an. Wie du sagst, es ist schwer. Einerseits macht es einem Angst, andererseits ist es schwer, nicht zu schmunzeln, weil man denkt, ja, okay, Früchtchen, das freut mich ja für dich. Das ist das Brutale, dass wir sozusagen einer Primaner-Philosophie hier sozusagen ausgeliefert sind und dass man wirklich das Gefühl hat, es ist ebenso unernst, wie es eben in seinen Auswirkungen todernst ist.
Ja, wir haben ja jetzt viel so über die politische Theorie vielleicht gesprochen, in Anführungsstrichen und kleingeschrieben. Aber lass uns doch nochmal vielleicht auch über so deren Technikphilosophie sprechen. Also es wurde ja jetzt in letzter Zeit sehr viel über KI geredet. Alle sagen irgendwie, überall kann man nachlesen, KI wird die Gesellschaft grundlegend verändern. Die einen sagen, es wird sie besser machen. Die anderen sagen, wir werden alle unsere Jobs verlieren. Steckt dahinter auch so ein größerer Ideenkomplex? Was sind die wichtigen Ideen von Leuten wie jetzt dem CEO von OpenAI, der Firma hinter ChatGPT, wie Sam Altman? Was macht den aus? Wie ist der politisch so drauf?
Also Sam Altman nicht kommt ursprünglich, soweit ich weiß, aus dem Y Combinator. Das heißt, das ist auch ziemlich libertär, ziemlich stark aus der Venture Capital Branche in Silicon Valley, die auch, sag ich mal, tendenziell eher konservativ ist. Ich weiß nicht, ob OpenAI so stark philosophisch auftritt, denn deren Technikphilosophie ist ja im Grunde genommen ein Sales Pitch. Es geht ja wirklich darum, ich maße mir bezüglich dessen, was KI leisten wird, erstmal kein großes Urteil an, was KI als Technologie angeht. Ich kenne mich mit dem Hype Cycle, also mit der Werbetrommel, die Silicon Valley immer sehr gerne rührt, sehr gut aus. Und ich kann sagen, es gibt sehr viel Hype um KI in Silicon Valley. Das bedeutet normalerweise, dass da weniger dran ist, als man zunächst denken würde. Und das Zweite ist, dass eindeutig mit KI Angst oder Versprechungen ein gewisses Gesellschaftsbild transportiert wird und das sozusagen als identisch oder als vorausgesetzt angenommen wird. Und das ist eben auch was, was ich als kritischer Denker hinterfragen würde. Was meine ich damit? Also einerseits denke ich, dass KI Warnungen, dass das alles kaputt macht und dass KI Werbung, die sagt, das wird alles revolutionieren. Im Grunde genommen, das ist dieselbe Behauptung. Und man hört von Sam Altman ja beides. Er hat ja angefangen damit zu sagen, das wird alles irgendwann so mächtig, da muss der Gesetzgeber einschreiten, bitte reguliert uns doch endlich, ne? Und das war im Grunde genommen im Rückblick ein Sales Pitch. Das war wie wenn jemand bei dir an der Tür klingelt und sagt, ich habe eine Spülmaschine, die ist so gut, sie wird alle anderen Spülmaschinenhersteller kaputt machen. Eigentlich müsste das illegal sein, aber sie kriegen sie für, was weiß ich, 999 Euro. Also ich wäre da sehr, sehr vorsichtig, eben diesem Doomerism oder dem Boosterism wirklich groß zu glauben. Ich nehme an, das wird irgendwo in der Mitte verlaufen. Und das Zweite ist eben, es fällt auf, wo wir als Normalsterbliche, als User von ChatGPT in manchen Fällen, obwohl ich zugeben muss, ich benutze es nicht, dass uns sozusagen nahegelegt wird, gewisse Disruptionen dieser Technologie uns vorzustellen und andere zu ignorieren. Ne? Beispiel, ne? Wie häufig hören Menschen im Journalismus, in den Medien davon, dass sie KI irgendwann alle überflüssig machen wird? Wie häufig hören Lehrer, dass im Grunde genommen ja KI das ja irgendwann übernehmen könnte und so weiter und so weiter? Das sind alles interpersonelle Sachen, die, glaube ich, relativ schwer automatisierbar sind. Und natürlich kann ich da, vielleicht liege ich falsch in 10 Jahren, aber ist für mich, liegt nicht auf der Hand, das sind nicht die ersten Berufe, von denen ich denke, ja, oh, Schiete, wenn so eine Bullshit-Maschine erstmal am Start ist, die übernimmt sofort die Deutschlehrerfunktion von meiner kleinen Tochter. Das, da habe ich, ich habe genug Duolingo benutzt, um da meine Zweifel zu hegen, ne? Aber ist ja egal, vielleicht stimmt's ja. Was aber seltsam ist, ist, dass keiner darüber redet, dass eine der Aktivitäten, die ganz stark davon betroffen sind, meine Freunde in Silicon Valley, die selber programmieren, die Coders sind, benutzen KI natürlich ständig. Und es übernimmt so ein bisschen die Funktion von Copy-Paste früher, aber es ist halt doch adaptiv und kann mehr als das. Und ich habe das Gefühl, das wird Silicon Valley sehr, sehr stark tangieren. Aber warum hören wir dann ständig von, ja, den Medien, von der Kunst? Eine KI kann jetzt auch beschissene Lieder machen und so weiter. Ja gut, das können wir immer noch besser. Beschissene Lieder können Menschen immer noch besser, ne? Ich habe das Gefühl, es drückt im Grunde genommen eine heimliche Moralphilosophie aus. Das heißt, es sagt eigentlich, ja, ihr verdient's ja. Ihr habt's ja verdient. Ihr habt's verdient, dass man euch wegautomatisiert, weil wir eure Arbeit nicht als Arbeit wahrnehmen, weil wir eure Arbeit nicht für voll nehmen, weil wir euch als Menschen nicht für voll nehmen. Programmierer, die sind wichtig. Wir sollen alle Programmierer werden, ne? Deswegen wird das gar nicht erst thematisiert, dass die KI, wenn überhaupt, dann diesen Berufszweig sehr verdünnen dürfte. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das ist nicht mal die Philosophie eines Sam Altman. Das ist die Philosophie, die alle reinprojizieren in dessen Produkt. Er macht er natürlich gerne mit, weil er, wie gesagt, er muss diese Valuation irgendwie halten für dieses Unternehmen, die von der ich nie verstehen werde, wie das Unternehmen so viel wert sein soll. Und das sieht für mich nach Tesla 2.0 aus, ehrlich gesagt, wo sich die tatsächlichen Einkünfte und der angebliche Wert des Unternehmens in keinster Weise decken. Ja, also insofern, er nimmt das gerne mit an Bord, aber das ist nicht, glaube ich, seine Philosophie. Das Interessante ist, dass sozusagen andere Akteure der von einer eher libertär eingestellten Rechten das benutzen, um sozusagen auf die einzudreschen, die sie eh nicht leiden können. Mhm.
Erzähl gerne noch ein bisschen mehr, um wen es da geht und was deren Strategie genau ist. Also ein Schlagwort, was mir bei KI immer einfällt und wo mich auch nochmal interessieren würde, was man darüber sagen kann, wenn man sich einfach mal entscheidet, das ernst zu nehmen, ist ja auch Singularität. Ne? Das ist ja auch so ein Buzzword, was die immer verwenden. Was macht dieses Zukunftsversprechen aus und wie passt das vielleicht auch in den Gesamtideenkomplex, über den wir jetzt bisher schon gesprochen haben?
Ja, also die Singularity von Ray Kurzweil, das ist ja eine sehr viel ältere Idee, die jetzt sehr stark auf KI angewandt wird. So wie ich das verstehe, ist aber unser derzeitiger Diskurs, ist aber auch ein Missverständnis von Kurzweil. Denn im Grunde genommen sagen ja unsere Prediger der KI, das macht das Menschliche im Grunde genommen obsolet. Ne? Das sagt Kurzweil nicht. Kurzweil sagt, Mensch sein und Maschine sein werden ihre Differenz aufgeben. Es gibt Denker um KI, die genau das sagen. Aber das sind nicht die davon ausgehen, dass ja ChatGPT ja den Unterricht an unseren Schulen übernehmen kann. Nicht? Also das ist auch noch was anderes. Natürlich, und Kurzweil denkt ja ganz bewusst auf einer extrem langen Zeitschiene. Und ich denke, das ist auch nochmal was, dass Silicon Valley früher, sag ich mal, in eine Zukunft geschaut hat, die ein paar Jahre, vielleicht Jahrzehnte entfernt ist und das mittlerweile doch mit diesem Long-Termism, dem Musk ja frönt, aber eben auch mit diesem KI-Denken gar nicht mehr klar ist, um welche Zukunft es eigentlich geht. Und man so ein bisschen das Gefühl hat, dass keiner von uns mehr da sein wird. Wir sind eigentlich nur Zaungäste für diese Zukunft, die sie sich vorstellen. Und im Grunde genommen deckt sich diese Zukunft immer mit dem, was sie uns verkaufen wollen. Dass man sozusagen das Gefühl hat, nee, dieser Techno-Utopismus läuft ja im Grunde genommen darauf hinaus, im Hier und Jetzt einfach, ja, Stillstand zu erzeugen. Es geht darum, die Menschen davon abzuhalten, ordnend, regulierend und reflektierend einzugreifen in eine technische Veränderung, während sie passiert. Was ja das Allernormalste von der Welt ist. Ich habe das Gefühl, dass ganz viel von diesem KI-Hype, den wir gerade erleben, dazu da ist, den Menschen einzureden, sie hätten weniger Gestaltungsmöglichkeiten, als sie faktisch haben. Ich habe immer das Gefühl, dass Kurzweil so eine Art Techno-Hegelianer war, dass sozusagen das Subjekt und das Objekt eins werden, ein Subjekt-Objekt. Ne? Und es kann sein, dass ich da jemandem Unrecht tue, aber ich habe den Eindruck, dass die meisten, die eben Singularität heute verwenden, das so nicht meinen, sondern dass sie wirklich meinen, ne, wir alle werden das und das nicht mehr machen, sondern die Maschinen werden das alles jetzt und jetzt werden das jetzt übernehmen und so weiter. Ne?
In meinem Verständnis geht es auch oft darum zu sagen, wir müssen, also zum Beispiel ist ja ein Problem, was die Öffentlichkeit ja in Bezug auf KI immer mal wieder diskutiert, ist, dass es so viel Energie und so viel Wasser braucht. So, da wird gesagt, das ist ein Problem. Ist es wirklich klug, dass wir da so viel drauf setzen? Und dann sagen ja die Leute, die eben sehr überzeugt sind, auch von dieser Singularitätsidee, dass am Ende wir müssen praktisch mehr Energie jetzt reingeben in die KI, damit sie dann selbst eine Lösung findet für das Problem des Energieverbrauchs und zum Beispiel des Wasserverbrauchs. Also sie löst die Probleme selbst, die es eigentlich erst erzeugt. Und das ist aus meiner Sicht so ein bisschen der Punkt, wo sie immer wieder sagen, für alle Probleme, die die KI jetzt aufwirft, ist auch KI die Lösung, weil das kann es auch wieder fixen und mit besseren Lösungen daherkommen, als wir sie uns jemals hätten ausdenken können.
Ja, wie soll das denn gehen? KI generiert probabilistische Antworten auf bekannte Fragen. Sie bezieht sich ja komplett darauf, was wir bereits gedacht und geschrieben haben. Es ist für mich wirklich seltsam, die Vorstellung, dass das Probleme in dieser Form lösen kann. Ich denke, für mich ist immer das Ausschlaggebende. Wenn man diesen Leuten zuhört, hat man das Gefühl, es handelt sich um eine Theologie. Warum wird uns KI angedroht oder versprochen als etwas, das sozusagen zeigt, wessen Job wirklich was wert war und wessen Job eben wegrationalisiert werden kann? Das heißt immer, ja, wenn die KI dann kommt, dann müssen wir das alles anders machen und so weiter. Das klingt alles für mich nach, ja, Jesus kommt zurück so ein bisschen. Das ist keine politische Theologie mehr, das ist eine technologistische Theologie. Wenn ich online unterwegs bin, sehe ich ständig solche Werbungen für KI wird ihre Branche durcheinander wirbeln. Hier ist ein Seminar, das sie machen können, damit sie verstehen, wie sie es kontrollieren können. Das ist Ablasshandel. Es geht darum, ja, Gott kommt und er ist zornig, aber du kannst dich freikaufen, du ganz spezifisch. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass ganz viel von dieser Branche, ehrlich gesagt, ich glaube, das sind so die absoluten Schwindler, die das abgekartete Spiel so offensichtlich betreiben, dass man sieht, was anderswo, sag ich mal, etwas kaschierter auch funktioniert, weil darauf läuft's ja hinaus. Wir müssen KI bringen, weil jetzt kommt ja KI. Es ist sozusagen eine Tautologie, dass man irgendwie sagt, ja, es kommt, weil es kommt. Na, okay, bisher hat's unser Leben vor allem schlechter gemacht, würde ich sagen. Es ist ja auch, man muss auch dazu sagen, es wird ja auf alles derzeit KI draufgeschrieben, wo auch man früher einfach gesagt hat, der Algorithmus, ne, es ist ein Self-Learning Algorithm. Ich habe schon häufiger mit Leuten in Silicon Valley gesprochen, die mir ein Produkt beschrieben haben. Ich habe gesagt, ach, ist dann da KI am Werk? Und dann, ach ja, könnte man so sagen. Aber das haben die vor Jahren schon gemacht und haben nie so drüber nachgedacht. Und ja, wir haben einen Algorithmus, der die eigenen Resultate überprüft und Material lernt, klar. Aber das gab es schon vorher. Und nur weil jetzt ChatGPT für alle zugänglich ist, heißt das ja nicht, dass sich wahnsinnig viel verändert hat. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig, ehrlich gesagt, weil ich eben auch die Technologie selber nicht gut genug verstehe. Aber ich kann die philosophische Verbrämung dieses Phänomens, glaube ich, besser einordnen als das Phänomen selber.
Mhm. Vielleicht könnte man ja sagen, dass auch bei der ganzen Skepsis, die jetzt praktisch unser Gespräch bisher geprägt hat, gibt es ja trotzdem noch so eine Restfrage, wo man irgendwie erklären muss, warum dieser Hype viele Leute doch trotzdem auch so abholt und so beflügelt. Und mir kommt das so ein bisschen so vor, als wenn eins der großen Versprechen oder vielleicht auch so das Begehren im Silicon Valley eigentlich darin besteht und wovon sich viele abgeholt fühlen, zu sagen, wir holen uns die Zukunft zurück. Die Linken sagen euch, die Zukunft wird scheiße, es wird die Klimakrise kommt, irgendwelche Kriege drohen uns und so weiter. Und wir sagen euch einfach, nee, Leute, macht euch keine Sorgen. Wir kriegen das hin. Wir fliegen wieder zum Mars. Es gibt noch mehr geilen Scheiß. Krasse humanoide Roboter begegnen uns, begrüßen uns in unserer Tiefgarage, wo der Tesla steht. Alles kommuniziert mit uns und die Maschinen auch noch untereinander. So eine Art, ja, letztendlich Science Fiction. Und würdest du sagen, das ist praktisch eigentlich vielleicht auch eine Grunderzählung ist, die man sich auch wieder aneignen könnte von links?
Ich bin mit der Prämisse der Frage nicht total einverstanden, ehrlich gesagt. Denn welche Utopien verkaufen die uns denn noch? Nehmen wir Elon Musk als Beispiel. Die Erde ist eh kaputt, ist eh am Arsch. Was wäre, wenn wir die geilsten 10.000 in eine Partystadt auf den Mars fliegen und die anderen könnt hier verrotten? Ich meine, okay, das ist eine Zukunftserzählung, aber utopistisch ist es nicht gerade, ne? Also diese Leute wohnen alle in irgendwelche, haben irgendwelche Bunker sich gekauft während Covid in Neuseeland. Also das ist deren Blick auf die Zukunft, deren Sicht der Zukunft ist äußerst dunkel. Das würde sich keine Regierung der Welt zu eigen machen, was die, wie die wirklich ihre Zukunft sehen. Ich meine, allein die ganze, wir haben noch gar nicht über die Eugenik gesprochen und den ganzen, das ganze Zeug, dass sie denken, ja, wir werden alle immer dümmer, weil die Falschen sich fortpflanzen und ja, die Geburtsraten in der westlichen Welt gehen nach unten und die in Schwarzafrika sind weiterhin hoch. Oh Gott, das sind so Sachen, die man aus dem frühen Nationalsozialismus kennt als Zukunftserzählung. Also es ist überhaupt keine Zukunft, die sie da für uns entwerfen. Aber du hast natürlich recht, die Prämisse halte ich für falsch, aber die Frage halte ich für richtig, ne? Es ist auffällig, dass ein Typ, der sagt, ja, hier ist nochmal ein geiler Scheiß und ein dummer Roboter, der nichts kann, redet mit deinem Kühlschrank, der auch nichts kann. Ne? Wenn das unsere Utopie ist, wenn das die beste Utopie ist, die die bieten können, müssten sich Linke natürlich fragen, ja, wieso können wir das nicht besser? Diese Form der Utopie zu überbieten, sollte ein leichtes sein. Wenn das nicht funktioniert, das ist ein Problem. Ne? Und mein Bild ist eher das, die Fixierung auf technologischen Fortschritt in Silicon Valley ein Rückzugsgefecht war für einen Kapitalismus, der dem klar wurde, wir können den Leuten eigentlich nichts mehr versprechen. Okay, dann können wir ihnen Gadgets versprechen. Das ging darum, in den USA war das ganz stark nach der Finanzkrise 2008, wo ganz klar war, der Kapitalismus hat sein eigenes utopisches Potenzial stark verloren und enttäuscht. Gut, dann gucken wir jetzt aufs iPhone. Ne? Und ich glaube, das ist sozusagen fast nur so ein Platzhalter. Ne? Aber genau, das Ganze ergibt sich daraus, dass die Menschen sich nach Utopie sehnen, dass sie wissen wollen, dass es irgendwo interessant und spannend hingeht. Und es ist sicher auch ein Teil der Wahrheit, dass die Linken das eben in den letzten 20, 30 Jahren nicht wirklich haben liefern können. Dass wir entweder uns darauf beschränkt haben, bereits Gewonnenes zu verteidigen, das jetzt ganz stark eben unter Beschuss steht, oder dass wir eben gesagt haben, ja, hört mal, es könnte noch schlimmer kommen, wenn wir jetzt nicht endlich mal auf Elektromobilität umsteigen und so weiter. Und eben dadurch, dass man, was Technologie anging, eben sehr stark auf die Probleme hingewiesen hat und auf die Gefahren hingewiesen hat. Nur haben diese Probleme natürlich samt und sonders eigentlich nicht mehr mit der Technologie zu tun, sondern damit, dass sie in den Händen von ein paar absolut psychopathischen Eliten ist. Ne? Ich glaube, die Linken können eine ganz andere Geschichte erzählen, wenn solche Technologie breiter zugänglich und, sag ich mal, anders kontrolliert wäre. Also das ist, man musste auf dem Spielfeld Ball spielen, auf dem man sich gerade befand. Und das war eben leider abschüssig, würde ich sagen. Oder, sagen wir mal so, vielleicht ist es gar nicht richtig zu sagen, dass die Linke keine utopischen Erzählungen mehr hat. Vielleicht ist es richtiger zu sagen, wir haben als Gesellschaft die Kontrolle darüber verloren, was noch Utopie sein kann. Wie gesagt, wenn man die Vorstellung, dass die Erde unter Klimakatastrophen verdörrt und aber die 10.000 Reichsten, die sich selber für genetisch am besten halten, auf den Mars fliegen und da ihre Polycules aufbauen und ihre Orgien betreiben, wenn man das als Utopie bezeichnet, aber umgekehrt, in 30 Jahren könnten wir in Städten leben, in denen man frei atmen kann, in denen die Kinder auf der Straße spielen können, in denen wir wieder reisen können, ohne uns Sorgen ums Klima machen zu können, in denen Fischreichtum und Artenreichtum wiederkehrt und so weiter. Das ist doch absolute Utopie. Das ist fast die marxische Utopie vom Fischen am Morgen, wie heißt das, Jagen am Nachmittag und kritisches Kritisieren am Abend, nicht? Also, das ist die Utopie. Die Tatsache, dass das im Grunde genommen zur Verbotskultur, gerade auch in Deutschland zur Verbotskultur uminterpretiert wurde, dass man sagte, man will mir meine geliebte Ölheizung klauen. Dann sage ich, okay, wenn das deine Utopie ist, geil, ne? Nicht? Wir verteidigen, die Konservativen unserer Tage verteidigen ihre Ölheizung und ihr Klo gegen Transpersonen. Das ist für mich auffällig. Was war denn das Versprechen von Tesla? Das Versprechen von Tesla war, stell dir vor, die Solarwand in deinem Haus betankt ein sehr schickes Auto, das gebe ich gerne zu, das komplett geräuschlos und ohne Schadstoffe dann dich zur Arbeit fährt. Ich meine, das ist nicht meine Vorstellung vom schönen Leben, aber es ist, das ist doch was Utopisches, ne?
Attraktiver als die Marskolonie.
Genau, ne? Und das ist doch, und das hat er aufgegeben. Und ich denke, das ist schon sehr wichtig zu betonen. Ja, es ist, wir haben im Grunde genommen unser Sinn für Utopismus verloren. Es gibt den berühmten Satz von Frederick Jameson, nicht, dass es mittlerweile leichter ist, sich dieses Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus, nicht? Und genau das war der blinde Fleck bei Silicon Valley, dass diese Turbokapitalisten sich nie es erlaubt haben, sich eine Zukunft vorzustellen, in der es den Menschen besser geht, aber weniger Kapitalismus möglich ist. Weil das wäre natürlich für die Bottomline ganz, ganz schlecht. Und das ist immer ihr blinder Fleck gewesen, nicht? Das ist immer, ja gut, es muss ja über unsere Produkte laufen. Das muss ja über unsere Form des Kapitalismus laufen. Und was ein Jameson darauf wahrscheinlich gesagt hätte, ist, na gut, denkt an Schumpeter. Was, wenn ihr in dieser Entwicklung irgendwann zum alten Eisen gehört? Was, wenn man irgendwann sagt, ja, so war das halt damals. Und jetzt ist das Problem glücklicherweise gelöst und die Regierung übernimmt das jetzt oder die Gewerkschaften kontrollieren das jetzt oder die Menschen kontrollieren das selber und ihr seid jetzt, werdet jetzt nicht mehr gebraucht. Tut uns leid für eure Investoren, ist schade, aber nicht.
Hier ist die Rakete,
wie gesagt,
zum
mein
Mars.
Kind hat kein Asthma. Genau, hier ist eine Marsrakete, mein Kind hat kein Asthma mehr und das Wasser steht nicht bis zum Haus. Ne? Mhm.
Super, vielen Dank. Vielleicht noch als letzte Frage: Bei vielen Entwicklungen, die in den USA ihren Anfang nehmen, können wir die ja mit etwas Zeitverzögerung auch in Deutschland so sehen. Und wir haben es ja jetzt schon erlebt, im letzten Bundestagswahlkampf hat Elon Musk ja auch versucht, so in den Wahlkampf zu intervenieren, hat die AfD öffentlich unterstützt. Und gerade laufen ja hier in Deutschland auch Diskussionen über die Überwachungssoftware von Peter Thiel, Palantir, was jetzt auch immer mehr auch in Deutschland eingesetzt werden soll. Die neue Bundesregierung hat auch ein Ministerium für Raumfahrt endlich in Deutschland. Und da wäre jetzt für mich an dich noch, Adrian, die letzte Frage. Du kennst ja beide Kontexte gut, auch Deutschland. Was sind denn da so Entwicklungen, wo du den Eindruck hast, das könnte hier auf uns auch zukommen? Oder ist das vielleicht doch so eine Art American Exceptionalism und bleibt beschränkt auf das Silicon Valley?
Nee, das kommt auf euch auch zu. Ich glaube, es ist schon da. Wenn man sich anschaut, die Zahl der rechten Denker in Deutschland, die angefangen haben in einer Silicon Valley Begeisterung und jetzt ganz stark im autoritären Kapitalismus angelangt sind, sagen wir mal, gewisse Obere bei Springer zum Beispiel. Denkt euch die Namen, könnt ihr gerne googeln, nicht? Aber es fing an mit einer Silicon Valley Begeisterung und ist jetzt eine Trump Begeisterung im Grunde genommen. Der andere Grund, warum das auf die Europäer zukommt, ist, weil Silicon Valley ja immer stärker die Macht der amerikanischen Bundesregierung benutzt, um die eigenen Interessen international durchzusetzen. Das heißt, Stichwort TikTok, aber das gilt natürlich auch. J.D. Vance hat sich, als er in Europa war, beklagt, dass es um die Redefreiheit so schlecht bestellt sei. Da sind natürlich wieder die deutschen Medien drauf angesprungen. Aber was er eigentlich gemeint hat, ist, ihr versucht, gewisse Inhalte zu zensieren, die wir mögen, in Plattformen, die aus Amerika gelenkt sind. Es ging vor allem um X, nehme ich mal an, nicht? Und das heißt, die werden immer mehr diese Tarife und die Einfuhrzölle und so weiter benutzen, um die Interessen von Silicon Valley eben international durchzusetzen. Die EU ist immer noch der beste Regulator, den Silicon Valley je hatte. Ich weiß von mehreren Unternehmen, die sagen, ja, wenn wir irgendein neues Produkt machen, gucken wir erstmal, was würden die Europäer denn sagen? Und das ist, fanden das ehrlich gesagt fast als angenehm. Die sagten, ja, das ist halt das Stringenteste. Und wenn wir das erfüllen, dann wissen wir, dass es auch in den USA alles okay ist. Das wussten sie bis vor kurzem. Jetzt ist die Trump-Regierung ja nochmal was ganz anderes. Aber das Wichtige ist, dass das wollen die über kurz oder lang, wollen die Chefs sicher über kurz oder lang weghaben. Das heißt, was auf die Europäer zukommen wird, ist wahrscheinlich massiver Druck aus Washington, diese Plattformen weiter einzusetzen, zu übernehmen, ihnen Marktdominanz zu verschaffen und ihnen den Weg zu ebnen. Wenn ich mal ganz spekulativ sein darf, allerdings, ehrlich gesagt, nach der ersten Verhandlungsrunde um die Zölle, habe ich da keine allzu großen Hoffnungen mehr. Es kann natürlich auch gut sein, dass Silicon Valley, dass irgendwann Europa seine gemeinsame Stimme findet und Silicon Valley komplett unter die Räder kommt. Das heißt, dass im Falle eines Handelskriegs Ursula von der Leyen oder irgendjemand einfach mal Facebook oder Twitter abdreht. Das wäre interessant. Das wäre dann interessant, wenn plötzlich aus reinem Nationalismus diese Unternehmen plötzlich ihre internationale Präsenz und dadurch ihre Skalierung verlieren. Das heißt, wenn plötzlich, es gibt diese Scaling-Effekte, die können auch im Rückwärtsgang funktionieren. Das heißt, wenn plötzlich alle meine europäischen FreundInnen nicht mehr auf einer App sind, benutze ich vielleicht die App nicht mehr, ne? Und es könnte sein, dass durch diese Verquickung dieser doch internationalen Technologien mit diesem neuen Hypernationalismus, dass im Grunde genommen das doch zu einer weiteren Disruption führt. Und dann wären natürlich, sag ich mal, lokale Alternativen möglich. Dann wäre sozusagen Palantir, das ist eine sehr lange Antwort auf eine kurze Frage, aber die Antwort wäre, ich stelle mir eine Welt vor, in der Palantir deswegen nicht verwendet werden kann, weil es nicht aus der EU stammt. Dass man sozusagen sagt, ja, uns geht's gar nicht so sehr um die Bürgerrechte, aber das kommt aus einem Land, in dem wir keine Macht über unsere Daten einräumen möchten, ne? Wie das mit China wie das mit China schon passiert, nicht? Also da könnte noch viel passieren. Bisher sehe ich dafür keine größeren Indizien. Es wird ganz stark darauf hinauslaufen, dass Silicon Valley seine Dominanz global durch die amerikanische Regierung gewährleisten möchte. Die werden die Schalthebel der Regierung benutzen, um eben die eigene Marktposition zu sichern. Und das werde ich in meinem neuen Buch ausführen. Das ist im Grunde genommen ein Zeichen von Schwäche, nicht von Stärke. Den Schiri anbrüllen tut keiner, der das Spiel gerade gewinnt.
Mhm, Ja, wir drücken die Daumen für den Digital Service Act der Europäischen Union und freuen uns natürlich auch auf dein Buch. Es wird ja wahrscheinlich dann Anfang kommenden Jahres erscheinen und die HörerInnen hatten hier jetzt schon mal die Möglichkeit auf ein kleines Sneak Preview. Adrian, vielen herzlichen Dank, dass du im Transitalk zu Gast warst.
Vielen Dank.
Das war der Transitalk, der Podcast des Institut Solidarische Moderne. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch die Folge gefallen habt, könnt ihr den Transitalk im Podcatcher eurer Wahl abonnieren und uns auch auf Social Media folgen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr die Arbeit des Instituts Solidarische Moderne mit einer Spende unterstützt oder Mitglied in unserem Verein werdet.
Free Audio Post-Production bei auphonic.com.